Der S&P rennt, der DAX pennt. So in der Art könnte man die vergangene Woche zusammenfassen. Und wer jetzt wen einholt, das werden wir jetzt besprechen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zur neuesten Ausgabe in der Marktwoche, jetzt am Montag. Tja, die vergangene Woche hatte einiges auf Lager, nämlich ja an positiven Daten. Es gab Einigungen, wenn es um Zölle geht, aber jetzt weniger mit Europa, sondern eher auch mit Asien, asiatischen Ländern. Ich glaube, Indonesien war da im Spiel, einige andere. Also es zieht sich weiter durch, das Thema der Zölle, die Tariffs, Donald Trump, die USA und der Rest der Welt. Man ist am Verhandlungstisch und die Frage ist natürlich immer, wie kommt man da zusammen? Ja, und natürlich ist auch die Frage, wie kommen wir mit Europa zusammen? Weil gerade Europa, insbesondere Deutschland, hängt natürlich am Export. Da darf man sich nichts vormachen und natürlich hängen auch am Export in die USA. Heißt also, das ist durchaus spannend und das ist natürlich klar, dass der DAX sich vielleicht auch gerade deswegen etwas zurückhaltend zeigt, wohingegen die US-Märkte praktisch nach oben rennen. Wobei Rennen auch übertrieben ist, der Dow Jones hängt etwas zurück. In Japan wiederum läuft es rund, wir sind knapp am Allzeithoch und damit ist das natürlich wiederum sehr interessant zu sehen, wie es da weitergehen könnte. Bevor wir in die Charts gehen, schauen wir aber natürlich vorher mal in die Zahlen. Auch mal zu rekapitulieren, was in den vergangenen Tagen los war, aber auch was jetzt in der laufenden Woche auf uns wartet. Also los geht's. Ja, am Ende werden Paul und Lagarde hier entsprechend am Dienstag mit den Reden. Natürlich Überraschung kam da nicht wirklich. Es ist nach wie vor das Thema, dass der Markt davon ausgeht, dass die Fed die Zinsen nicht senken wird. Das ist ja nicht mehr lange dahin, findet ja in der aktuell laufenden Woche statt. Aber, also die Sitzung, nicht die Zinssenkung. Aber nichtsdestotrotz, man spielt ja schon wieder die nächste Karte, den Herbst. Und da blickt man eben wiederum positiv in das ganze Thema der Zinssenkung rein. Auch das ist sicherlich ein Treiber der laufenden Rallye. Von Frau Lagarde gab es jetzt auch nicht wirklich viel zu hören, was Zinssenkung angeht. Und am Ende haben wir am Donnerstag dann auch keine Zinssenkung gesehen. Auch hier ist natürlich immer die Frage, wo soll es denn hingehen? Ja, wir haben nach wie vor das Thema der Inflation am Laufen. Die ist jetzt nicht überbordend, zumindest was die Zahlen angeht. Aber sie kann natürlich wieder zurückkommen, spürbar zurückkommen, nämlich auch dann, wenn das Thema mit den Zöllen sich gegenseitig dann letztendlich hochschaukelt. Dem Punkt muss man natürlich da auch noch immer was Raum geben und vielleicht möchte die EZB da etwas Spielraum behalten. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, Spielraum vielleicht auch dann zu haben, wenn die Wirtschaft nochmal deutlich runterkommt, wenn nämlich die Zölle gegen die EU greifen, und zwar in der Höhe, die auch da im Raum steht, nämlich rund 30% oder was es zuletzt auch immer war. Ja, denn das dürfte sehr schmerzhaft sein. Vielleicht ist auch das so ein Punkt, wo die EZB dann sagt, na, da behalten wir uns mal so ein bisschen Spielraum in der Hinterhand, um eben dann einwirken zu können, vielleicht dann so wieder auf 0% so runter zu gehen, um einfach Kapital zur Verfügung zu stellen. Also das sind Überlegungen, die Sie vielleicht auch schon getroffen haben und dementsprechend können wir dann hier auch so die Zinsentscheidung der EZB einordnen. Ja, und ansonsten erst aus den USA Mittwoch die Verkäufe der bestehenden Häuser etwas drunter. Der Grund hier lag auch in den deutlich höheren Preisen, die mittlerweile zu bezahlen sind. Da hält man sich vielleicht zurück, man kauft sich dann doch eher überlegt und Sie kennen das vielleicht auch aus der laufenden Diskussion, ist ja nicht nur ein amerikanisches Thema, ist ja auch ein Thema, das wir auch in Deutschland kennen. Die Immobilien werden teurer, die Gebrauchtimmobilien werden auch teurer und jüngere Generationen schauen halt etwas fragend auf diesen Punkt, ob man sich überhaupt noch ein Haus kaufen, leisten kann. Ja, und das ist sicherlich dann auch an solchen Zahlen ablesbar. Ja, dann am Freitag der IFO Geschäftsklimaindex. Wir sind etwas unterhalb der Erwartung, aber auch nicht wirklich dramatisch. Also hier kann man sagen, für Deutschland soweit alles im Rahmen. Aber natürlich der Erwartung und dem Klima muss natürlich dann auch die Realität folgen. Ja, dann für die kommenden Tage. Wir starten am Dienstag mit dem Verbrauchervertrauen für die USA. Sicherlich wichtig, um auch einzuschätzen, wie die Verbraucher sich letzten Endes halt auch positionieren. Verbrauchervertrauen, ich sage es ja immer wieder, hat ja viel damit zu tun, ob man davon ausgeht, dass man am nächsten Monat wiederum das Geld in der Tasche hat oder ob das unsicher ist. Ja, dann ist das Vertrauen natürlich auch weg. Dann sehen wir am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze, aber wichtiger noch das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland. Auch jetzt, heute am Samstagvormittag, wo ich das Video aufnehme, gibt es keine Prognose. Wir müssen uns also überraschen lassen, wo da die Reise hingeht. Und dann natürlich wichtig die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch. Es wird erwartet 4,5%, also keine Veränderung. Wichtig kann es sicherlich sein, A, das Statement vom FOMC und dann noch viel wichtiger die Pressekonferenz der Fed, wo man dann vielleicht mal zwischen den Zeilen lesen und hören kann, ob denn im Herbst dann endlich mal diese lang erwartete Zinssenkung kommt oder ob man sich dann schon auf den Winter freuen muss. Naja, immerhin wäre das ein Grund, sich auf den Winter zu freuen. Aber nichtsdestotrotz, da darf man gerne mal zuhören. Dann geht's weiter am Donnerstag. Sie sehen, es gibt ja einiges zu sehen oder zu erwarten, auch in den nächsten Tagen. Am Donnerstag geht es weiter in die Arbeitslosenquote für Deutschland. 6,3% haben wir aktuell. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich das idealerweise nicht gravierend verändert. Zumindest nach oben. Gerne darf es nach unten gehen. Aber das wird man dann sehen. Und wir gehen nochmal in den Verbraucherpreisindex für Deutschland. 2% haben wir hier aktuell. Erwartungen sind noch nicht publiziert, also Prognosen gibt es dann auch noch nicht. Ja, dann haben wir noch die Einkaufsmanager-Indizes und zu guter Letzt halt noch die Non-Farm-Payrolls am Freitag, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft mit der zu erwartenden Volatilität. Ja, um die Mittagszeit, da bitte auch Intraday drauf achten. Ja, damit haben wir es eigentlich schon für die Zahlen und wir gehen direkt weiter in die Charts. Ja, da ist er, der DAX Future. Wir sind natürlich wie immer im Wochenchart und Sie sehen es schon, da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Ich kann tatsächlich eigentlich diese Idee von der letzten Woche eine Woche weiterschieben, denn ja, wir haben nach dem Spinning Top nun den Doji. Ja, Spinning Top ist der Kreisel, ja, irgendwie, der dreht sich halt um sich selbst. Ja, beim Doji dreht sich gar nichts mehr. Man fängt an, man hört auf und man trifft sich dort, wo man angefangen hat, dort hört man wieder auf, geht sozusagen durch dieselbe Tür raus, wenn man reingegangen ist. Und das hat zwangsläufig natürlich irgendwann einen Ausbruch zur Folge. Wir sehen ein Abwarten momentan. Die Marktteilnehmer sind etwas verunsichert, man wartet ab. Natürlich auch viele Aspekte. EZB ist durch, okay, also es gibt kein günstigeres Geld, muss man jetzt also auch nicht überreagieren. Nummer zwei. Ja, die FED tagt in den kommenden Tagen, also dann am Mittwoch, wie wir gesehen haben. Heißt also, auch hier wartet der Markt vielleicht lieber ab, fließt Geld in, ja, auch fließt frisches Geld, günstiges Geld in die Märkte und damit eben auch in den DAX oder eben nicht. Aber ich denke, das wichtigste Thema sind einfach die Zölle. Denn wir sind im DAX, wir sehen es ja, wir sind knapp am Allzeithoch, ja, die paar Punkte hin oder her. Das macht es nicht aus, wir sind auf sehr hohem Niveau. Man muss natürlich irgendwann auch mal sagen, die hohen Preise müssen ja auch gerechtfertigt sein. Und auch wenn und insbesondere dadurch, dass ja viele Umsätze, viele Gewinne aus den DAX-Konzernen aus dem Ausland stammen und aus dem Export, muss man natürlich so sagen, okay, vielleicht könnte da ja ein Zusammenhang sein, dass die Marktteilnehmer etwas zurückhaltend sind momentan und man wartet offensichtlich auf einen Grund, entweder zu kaufen oder zu verkaufen, wobei fairerweise muss man sagen, wenn wir hier sehen, es ist ja keine Verkaufsneigung da. Ja, also wir sehen einfach ein Abwarten, eine Konsolidierung, ein auf der Stelle treten. Das macht natürlich Mut, dass man eher sagen könnte, ja, eigentlich ist aus der laufenden aktuellen Sicht, ist es wahrscheinlicher, dass der Markt, also der DAX dann an der Stelle, ja, eher nach oben ausbricht in Richtung 25.000 und darüber, als dass er jetzt deutlich und schnell korrigiert, denn die Chance hätte er schon lange gehabt. Ja, Gewinne mitnehmen geht immer, aber die will ja keiner. Und dementsprechend kann man hier fast schon positiv gestimmt sein. Es sei denn, natürlich, es kommt irgendwas da rein, was tatsächlich schlechte Laune macht. Aber das wird momentan erstmal ausgeblendet. Schauen wir also mal, wie es da weitergeht. Wir gehen auch mal in den Tageschart, um hier das Ganze nochmal zu betrachten, wie einfach das hier auf dem hohen Niveau sich so lang bewegt. Ja, Sie sehen es, das ist ja nicht nur die letzte Woche, es sind die letzten beiden Wochen, wie wir hier wirklich eigentlich schon die erste Unterstützung nehmen, um daran wieder abzuprallen, aber natürlich auch den nächstbesten Widerstand nehmen, um auch daran abzuprallen. Ja, und so bewegt sich der ganze DAX, also der ganze Markt, naja, wollen wir es denn, zwischen diesen beiden Begrenzungen. Ja, also irgendwo zwischen 24.100 und, sagen wir mal, großzügig 24.500, 600 Punkte. Also eine 500-Punkte-Spanne haben wir hier, wo der Markt einfach sagt, boah, irgendwie in dem Bereich ist das alles gerechtfertigt. Aber Sie sehen schon, auch am Freitag ging es dann nach kurzer Korrektur wieder hoch. Also es ist jetzt nicht wirklich spektakulär, aber es macht Mut, dass der DAX eben, wenn er ausbricht, dann tatsächlich eher tendenziell nach oben läuft, als dass er jetzt direkt abverkauft. Denn da müsste schon ein bisschen was kommen. Deshalb lege ich mal hier diese kleine Skizze unter das Tief dieser kleinen Range. Damit gehen wir in die Schweiz, und auch in der Schweiz tritt man auf der Stelle. Ja, fundamental könnte man sagen, wahrscheinlich die gleichen oder ähnlichen Sorgen wie in Deutschland oder dann natürlich auch in Europa, Thema Zölle, denn auch das wissen wir, Schweiz ist ja eher exportorientiert, ja klar, der Binnenmarkt wird es nicht sein, und dementsprechend ist es natürlich schwierig, hier einfach höhere Preise zu rechtfertigen, wenn man nicht weiß, wo man steht, und das sehen wir eben, ja, jede Erholung, jeder Kauf wird eigentlich sofort wieder abverkauft. Man nimmt eher Intraday die Gewinne mit, offensichtlich, oder Intra-Weekly, sich einfach so ein bisschen hin und her zu bewegen, aber es fehlen die Impulse. Ja, dazu kommt natürlich auch, dass wir uns im Sommer befinden. Das heißt also, auch von der Seite ist eher eine ruhigere Stimmung, auch eine ruhigere Idee zu erwarten, weil eben einfach auch Marktteilnehmer fehlen. Ja, man ist eben auf niedrigen Niveau unterwegs, auch was die Umsätze angeht im Zweifelsfall. Ja, und das ist das, was wir hier so sehen. Und damit bin ich eher der Meinung, weil wir sehen, hier wird ja eher tendenziell abverkauft als gekauft, ja, auch wenn sehr moderat, sehe ich eher so die Möglichkeit, dass nochmal irgendwas mit 11.650 Punkte anlaufen, um dann eben wieder spätestens dort wieder zurück zu pendeln in den Bereich, in dem wir jetzt sowieso sind, bei irgendwas mit 12.100, von mir aus 12.200 Punkte, können auch mal mit dabei sein. Ja, aber das wäre so die Spanne für die nächsten Tage. Aber auch natürlich kann die Fed da eine Rolle spielen. Ja, auch das ist nochmal so ein Punkt. Da muss man sich natürlich auch mit beschäftigen. Aber im Großen und Ganzen sollte das hier erstmal die Richtung sein. Sollten von der Zollfront gute Ergebnisse kommen, gute Nachrichten kommen, und dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass DAX, aber auch natürlich der SMI sich nach oben bewegen. Aber das ist eben genau dieser Anstoß, den man braucht momentan, auf den man irgendwie dann wartet. Also das wäre so eine Option, ja, wie gesagt, die zweite Variante. Und dann könnte man mal schauen, was bei 12.500 Punkten, was da passiert, ob der SMI dann dort wieder mal abprallt, wie so oft, oder ob es tatsächlich schafft, dann da durchzubrechen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Weiter geht's in den Nikkei. Ja, der Nikkei hat sich gemausert, möchte ich sagen. Wir sind hier Anfang April auf Tiefstniveau bei irgendwas mit rund 30.300 Punkten sind wir gestartet. Und jetzt sind wir schon im Hoch bei, was haben wir da, 42.080 Punkte. Und damit haben wir um 410 Punkte das Allzeithoch verfehlt. Also da kann man wirklich sagen, Respekt. Wir sind hier im Endeffekt auch in der Idee, die ich hier zuletzt mal präsentiert hatte, die ich eigentlich immer weiter verfolgt habe, weil es sich einfach zeigt. Also Sie sehen, das ist das, was ich meine. Es wird nicht abverkauft, ja, es wird konsolidiert auf hohem Niveau. Und das ist genau der Aspekt. Und dann haben wir eigentlich so einen schnellen Ausbruch. Das ist jetzt keine Garantie, aber es ist eben oft zu beobachten, dass eben, wenn hier nicht wirklich groß abverkauft wird, so eine starke Bewegung, dass es dann doch recht zügig und vor allem dynamisch weitergehen kann. Also das ist das, was man hier so entsprechend sehen kann. Ja, und damit haben wir hier auch schon alles gesagt. Sie sehen schon hier, die Indikation für den Montag geht auch schon mal in die gleiche Richtung. Es ist durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier auf ein weiteres neues Allzeithoch gehen, um sich zwangsläufig, aber doch sicherlich möglich im Anschluss wieder zu korrigieren. Und ob das jetzt 43.500 oder die 44.000 sind, das wird sich zeigen. Aber es ist wie immer die gleiche Situation. Man läuft hoch, bricht eine Zone auf und korrigiert dann wieder. Idealerweise bleibt es dann dabei. Auch da hilft natürlich das Thema der Zölle. Ja, wenn da Ruhe reingekommen ist für Japan, auch hier jetzt reden wir um exportorientiertes Land, ja, dann sollte hier natürlich auch eher der positive Aspekt im Vordergrund stehen. Damit gehen wir in den Verursacher des Ganzen, in den S&P 500, wobei natürlich, wie so oft, eigentlich die Nasdaq der Verursacher ist und nicht der S&P 500, der eigentlich nur davon profitiert. Also was sehen wir? Wir sehen einfach in der vergangenen Woche einen deutlichen Ausbruch. Ja, und wir haben im Endeffekt vom Hoch bei 6.431 Punkten zum Close bei 6.425 Punkten praktisch keine Gewinnmitnahme. Jetzt lasst uns hier nicht über 6 Punkte streiten, ja, sondern wir haben praktisch keine Gewinnmitnahme, was einfach auch zeigt, dass hier eine hohe Dynamik und vor allen Dingen auch eine hohe, ich will es nicht verkaufen, Bereitschaft da liegt. Ja, da steht, wir sehen hier eine ignorierte Kerze am Donnerstag, also über den Freitag dann, und eine hohe Dynamik, die einfach hier läuft. Wir haben eine schöne Konsolidierung, Sie sehen, so schöne Seitwärtsrange, eine Woche vom 3. Juli, also so ab 3. bis 16. Juli, dann der Ausbruch, Retest hier am 22., dann ging es stabil nach oben. Ja, hier die Kerze vom 23. vom Mittwoch hat hier den Ausschlag gegeben. Ja, und damit ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir tja, noch mal weiterlaufen. Und da hatte ich eigentlich hier schon mal so die 6.500 Punkte in den Raum gestellt, auch in der Mangelung eines, ja, noch eines Anhaltspunkts. Wir haben ja wieder mal und wieder mal und vor allen Dingen wieder mal ein neues Allzeithoch gemacht. Und aus meiner Sicht sind die 6.500 Punkte relativ greifbar. Na, da kann es mal zu einem Zucken kommen. Sollte die Stimmung weiter anhalten, dann ist diese kleine Zuckung auch eher nur klein. Vielleicht wiederum eine rote Woche, eine kleinere rote Woche. Und dann wissen Sie schon, worauf Sie achten können. Ja, die ignorierte Kerze, die wir hier hatten. Ich bin ja mal zuletzt auch ein bisschen mehr darauf eingegangen, auf das Konzept. Ja, und dann kann man sich so langsam mal in Richtung 6.700, 750, 7.000, 8 Millionen Punkte. Ja, Scherz beiseite, aber ja, der S&P 500, der ist stark, die USA sind momentan stark und da muss schon einiges an Enttäuschung passieren, um hier im Endeffekt die Marktteilnehmer wirklich zur Aufgabe zu zwingen. Und damit meine ich, dass wir natürlich auch mit Rücksetzern rechnen müssen, Gewinnmitnahmen nämlich, Korrekturen nämlich, aber auch das kennen Sie ja bei mir, das ist auch positiv zu sehen, denn am Ende geht es auch immer darum zu schauen, wann greifen die Marktteilnehmer zu, um nochmal einzusteigen oder vielleicht final dann endlich doch auch mal mit dabei zu sein. Und je eher sie das tun, umso stärker ist der Markt. Je mehr Zeit sie sich lassen, umso merkwürdiger bzw. verdächtiger kann es dann sein. Also das ist aber auch so der Aspekt, den ich damit immer verbinde. Und dementsprechend kann man sich das auch immer mal mit anschauen. Ja, damit gehen wir tatsächlich in die Nasdaq, die treibende Kraft. Tech, es ist Tech, es ist mal wieder Tech. Wir reden schon so lange darüber, dass es Tech ist und was soll ich Ihnen sagen, es bleibt auch so. Aus meiner Sicht, das ist glaube ich auch absehbar, all das, was auf Softwarebasis, was auf Hardwarebasis läuft und drumherum, ist einfach ein großes Thema und das Ende ist nicht abzusehen. Und das sehen wir einfach auch hier, die steile Rallye, da gab es mal ein Schnäppchen, eine Schnäppchenwoche, die Woche vom 7. April, wo wir irgendwo bei 17.000 Punkten waren und dann ging es von dort aus steil hoch und jetzt sind wir schon 6.500 Punkte aufgerundet höher als im April. Also so schnell kann das dann gehen. Und auch hier sehen wir eben wieder, ja, da als hier wirklich noch alles ja, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt war. Ja, hier war man erst zu Tode betrübt und jetzt ist wieder himmelhoch jauchzend. Einfach weil die Umstände sich verändern und das Thema der Zölle, was das hier alles ausgelöst hat, ist immer noch nicht vom Tisch. Das muss man eben auch dazu sagen. Aber man gewöhnt sich daran im Markt. Man hat dann festgestellt, naja, irgendwie geht es ja doch weiter. Es wird immer noch Geld verdient und die Leute kaufen immer noch die eine oder andere Dienstleistung, Hardware, was auch immer, dann eben hier mit in Verbindung steht. Also das ist eigentlich das, was die Börsen immer wieder halt auch dann antreibt. Also, wie könnte es jetzt weitergehen? Also, wir sehen, dass wir irgendwie noch knapp 600 Punkte haben bis an die 24.000. Und auch hier behelfe ich mich einfach mal in der Mangelung von ja, historischen Kursen auf der ja, linken Seite. Mit dem runden, ja, mit dem runden Kurs 24.000, da kann man vielleicht eine kleinere Korrektur erwarten. Der Markt wird es natürlich entscheiden. Aber mit der Dynamik, wie das hier weiterläuft, und dann mit der Fantasie, dass es nochmal Zinssenkung geben könnte, möglicherweise im Herbst, der jetzt ja auch irgendwie dann nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Na, wir sind ja schon fast im August. Ja, dann kann ich mir eben vorstellen, dass die Marktteilnehmer relativ zügig zugreifen und jede Korrektur wieder hochkaufen, um sich eben da schon mal zu positionieren, falls das Geld günstiger wird, der Dollar günstiger wird, um sich dann halt entsprechend mehr in das Risiko reinzugeben. Denn Sie wissen es, ja, sobald Geld günstiger wird, steigt oft genug jedenfalls die Risikoneigung. Ja, und da bietet sich natürlich die Nasdaq und Tech geradezu an. Ja, muss man mal schauen. Also die Rallye ist steil Muss man jetzt sofort und immer überall reinspringen? Ich denke natürlich nicht, denn die Frage ist halt immer, wo positioniert man sich mit einem Stop-Loss? Wo zieht man die Reißleine? Und wenn man sich das Ganze hier so anschaut, ja, man kann schnell auf den falschen Fuß erwischt werden. Ein kurzer Dip reicht, um ja, eine völlige Verunsicherung reinzubringen. Deshalb wäre ich da jetzt mit einer neuen Positionierung in die laufende Rallye-Bewegung rein. Vorsichtig, persönlich bin ich ja immer eher der Freund einer Korrektur, dass man einfach irgendwo einen Anhaltspunkt hat, an dem man sich dann sozusagen mit einem Stop positionieren kann. Ja, dass man so als Hinweis, wie man dann so ein Trade aufsetzen kann. Damit gehen wir in den Dow Jones, der irgendwie nicht so richtig in die Gänge kommt. Ja, wenn alle Welt in die Steckdose schaut, heißt also in Tech geht, ja, dann ist irgendwie die Old Economy, wobei das natürlich auch übertrieben ist, ein bisschen abgehängt, aber nach wie vor, ja, wir bewegen uns ja hier im hohen Bereich. Wir sind am Allzeithoch, ja, an den Allzeithochs. So ist es ja nicht. Wir sehen ja auch nicht wirklich Schwäche. Wir sehen eben bloß eine verminderte Dynamik. Ja, damit gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Und das ist im Endeffekt das, was auch dann den DAX betrifft. Es gibt ja noch zwei Möglichkeiten. Entweder der Dow Jones, damit ja auch der DAX, ziehen nach. Ja, nachdem irgendwie alle auf Tech geschaut haben, schaut man eben dann doch wieder nochmal auf die anderen Werte, um da nochmal ein paar Punkte rauszuholen. Oder eben, es zeigt an, das ist die andere Variante, dass Tech und damit auch der S&P 500 etwas übertreiben und Korrekturbedarf herrscht. Persönlich bin ich eher momentan der Meinung, dass eher der Dow Jones und damit auch der DAX nachziehen, vielleicht wenn so ein Impuls dann nochmal kommt, eine Entscheidung getroffen wurde, irgendwie eine Nachricht durchsickert, irgendetwas, was den Markt einfach reinholt ins Kaufen, um dann letzten Endes nicht nur Tech nach oben zu treiben, sondern auch den Dow Jones. Und damit haben wir eigentlich die beste aller Welten, nämlich dass alle Indizes in die gleiche Richtung laufen und zwar mit einer hohen Dynamik. Schauen wir mal, ob es so kommt, aber das ist das, was ich mir momentan am ehesten vorstellen kann. Sollte der Dow Jones aber nicht so weit kommen, sondern irgendwie noch runtersacken, dann ist hier so das Tief bei 43.973 interessant. Ja, da sollte der Dow Jones jetzt nicht nachhaltig runterkommen. Ja, alternativ kann man sich auch nochmal bei 43.500 den Unterstützungsbereiche angucken. Ja, idealerweise endet eine Korrektur da. Das wären aus der aktuellen heutigen Sicht tatsächlich auch noch Kaufkurse. Ja. Und dann wäre das Ganze auch nochmal interessant und könnte dann tatsächlich nochmal zu einer nachhaltigeren Rallye führen. Einfach weil die Marktteilnehmer nochmal günstiger reinkommen, sich mehr Zeit zum Überlegen nehmen und natürlich klare Verhältnisse herrschen, wo die Käufer sich aufstellen. Ja, das muss man dazu auch dann entsprechend sehen. Und dementsprechend beide Varianten kann ich mir vorstellen, wobei die erste, ein dynamisches Ausbrechen, für mich momentan realistischer sind. Ja, damit gehen wir in die Einzelwerte rein. Und ich habe Ihnen SAP mitgebracht. Das muss ich natürlich schauen, dass ich SAP in die gemeine Analyse mit reinbringe. Das Erste, was wir bei SAP sehen, ist, dass die Idee, die ich in der letzten Woche, präsentiert habe, nicht aufgegangen ist. Also genau das Gegenteil ist passiert. Da verweise ich wieder mal darauf, ein Stop-Entry hilft. Ja, der Stop-Entry geht dann immer über das Hoch bzw. das Tief einer Formation oder einer Kerze. Damit wäre man dann hier jetzt auch nicht auf den falschen Fuß erwischt worden. Ja, das mal so zur Technik. Sondern ne, man hätte einfach so einen Stop jetzt hier rausgenommen. Was jetzt so langsam auffällt, ist, dass wir hier einfach immer tiefere Hochs haben. Wir haben zwar noch keine tieferen Tiefs, ja, nicht so richtig, ja irgendwie schon, aber das kann man nochmal irgendwie gerade durchgehen lassen. Damit haben wir im Endeffekt folgende Situation, ja, wenn man so will, das oder das. Ja, wir haben ja so ein Dreieck, ein sehr enges Dreieck. Es ist kein symmetrisches so richtig, das ist ein sehr enges Dreieck. Ja, die Frage ist, wie wird das aufgelöst? Momentan sieht es danach aus, als ob es nach unten aufgelöst wird. Und das ist natürlich für SAP jetzt weniger wünschenswert. Denn das Potenzial, das wir dann nach unten hin haben, ist von 245 auf rund 209 Euro. Vielleicht noch ein bisschen tiefer, je nach Dynamik, dass man so durchbricht. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, dass der SAP jetzt tatsächlich nochmal so den ganzen Bereich um die 200 Euro hier letzten Endes sehen könnte. Und das ist natürlich eher auch ein Schlag, vor allen Dingen dann ein Schlag auch für den DAX. Frage ist, ob man sich dann wieder von dort erholt. Dann hätten wir nämlich aus dem Dreieck eine Seitwärtsbewegung gemacht, mit einer leichten Neigung, aber immer noch eine Seitwärtsbewegung, aber das wird sich dann eben zeigen. Das heißt also, wenn man sich so einen starken Wert, wie SAP im Grundsatz ja ist, mal genauer anschauen möchte, dann wäre tatsächlich jetzt so langsam der Zeitpunkt, mal den Taschenrechner herauszuholen und sich zu überlegen, an welchem Punkt kann es denn interessant werden. Von der Charttechnik her wäre der gesamte Unterstützungsbereich so, sagen wir mal, ab 210, nehmen wir mal 220, ja, das könnte so ein Thema werden, wo es dann so langsam interessant werden könnte für diejenigen, die sich mit SAP beschäftigen, um dann eben langfristig, zumindest mittelfristig, eben dann auch auf die 270, 80 bis dann 300 und so weiter auch zu gehen. Ja, das wäre so eine Idee, die man jetzt an der Stelle halt ins Auge fassen könnte. Und ich weiß schon, was kommt, der Alte, der dreht, der hängt seinen Mantel in den Wind. Aber das ist eben das Wesen der technischen Analyse. Wir können ja immer nur das sehen, was der Markt macht und daraus unsere Schlüsse ziehen. Und wenn die eine Richtung nicht eingeschlagen wird, sondern die andere, dann spricht es auch eine klare Sprache. Ich bleibe im DAX und ich habe Ihnen auch die Allianz mitgebracht. Hier wiederum ist meine Idee irgendwann mal aufgegangen. Ich weiß gar nicht, muss ich offensichtlich hier in der Woche vom 7. April, also dann in der Folgewoche, oder dafür die Analyse gemacht haben. Sie sehen, so schlimm war es nicht. Ja, wir bewegen uns hier genau in dem Bereich, den ich hier auch schon so skizziert hatte. Also, ja, das kann man dann auch schon mal anschauen. Und wo wir jetzt eigentlich hier stehen, ist auch ganz interessant und das macht wiederum etwas Sorge, oder es könnte Anlass zur Sorge für den DAX sein. Wenn man so will, bietet sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Ja, was bedeutet das? Wir hätten dann hier sowas wie die Nackenlinie. Und das ist wiederum etwas, ja, eine sehr steile Nackenlinie, was ich jetzt auch nicht so unbedingt hier in den Chart reinzeichnen möchte. Ich würde mich dann eher hier dran orientieren, an dem Bruch dieses Tiefs, ausgelöst von dem Shootingstar. Und damit ist so die Idee bei der Allianz momentan, dass wir eher tatsächlich die Möglichkeit haben, nochmal runterzulaufen auf rund 300, 305 Euro, um idealerweise von dort aus wieder hochzulaufen. Und dann kann man hier schon mal so einen Unterstützungsbereich zeichnen, ja, der sich hier als nächstes anbietet, sollte die Allianz hier runterkippen. Ja, das wäre so ein Punkt. Und wenn man jetzt sagt, nee, ich will aber nicht verkaufen, ich will zukaufen oder überhaupt einsteigen, dann wäre hier der Bereich um die 305, 300 durchaus interessant. Denn Sie sehen, da kam offensichtlich auch schon hier diese schwierige Aprilphase zum Erliegen. Ja, da haben wir einen Unterstützungsbereich. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass hier viele Augen drauf ruhen und eben dann auch gucken, ob sie nochmal einen Einstieg finden oder finden wollen. Und zu guter Letzt gehen wir zu Apple. Und Apple, ja, ich würde nicht sagen, enttäuscht nicht. Apple begeistert nicht. Zumindest nicht vom Chart her momentan. Apple läuft einfach seitwärts. Ja, es ist so, als ob man hier einfach so ein paar Punkte ballt und sagt, jetzt gehst du mal hier, jetzt gehst du mal da, jetzt gehst du mal dorthin. Also hier ist keine große Dynamik, passiert praktisch gar nichts. Aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Es ist eine Konsolidierung, die hier stattfindet. Ja, man wartet offensichtlich auf irgendwas. Das könnten neue Produktvorstellungen sein. Das könnten natürlich auch hier wieder die großen Faktoren sein, die will ich jetzt schon wieder alle aufzählen. Das könnten so die Punkte sein. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass auch Apple eher der Verlierer der Zollpolitik als der Gewinner ist. Denn ja, Sie wissen es auch, ja, viele Produkte werden halt außerhalb, wenn nicht sogar alle außerhalb der USA hergestellt und vielleicht nochmal in den USA einen Karton gesteckt, das war es dann aber auch, wenn überhaupt. Aber in den USA findet halt alles drumherum statt, Marketing, Produktdesign und all das. Aber es reicht eben nicht. Und dementsprechend auch hier, das kann ich mir vorstellen, bis da eine Lösung kommt, dass Apple sich etwas schwerer tut. Ja, und das ist auch so ein Punkt, der hier erklärt. Was positiv ist, dass die Marktteilnehmer nicht weiter verkaufen, sondern sie halten einfach fest und warten ab. Das ist das, was wir sehen. Und in dem Abwarten kann die ganze Aktie sich immer noch weiter so zwischen 218, 15, ja, 20 von mir aus, so 207, 205, 200, irgendwo in dem Bereich hin und her bewegen. Ja, wenn man so in die 200 kommt, dann kommen idealerweise Käufer dazu, mehr Käufer, als man das vielleicht so denkt. Aber wir müssen uns darauf einrichten, dass irgendwas ab 215, 220 dann eben auch Gewinne mitgenommen werden. So ein leichtes Hin- und Her-Traden, aber nicht mehr. Idealerweise bricht dann im Anschluss die Apple-Aktie weiter aus. 235, 36, 240 und so weiter. Das wären dann so die Ideen. Aber dazu braucht es halt offensichtlich diese eine Nachricht, auf die ihr wohl alle warten. Damit haben wir es aufgestellt für die Marktwoche. Ich hoffe, Sie konnten sich was mitnehmen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal eine ganz wunderbare Woche. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder dann am Donnerstag mit Fast and Forex. Und bis dahin, Ihnen alles Gute, Ihr Wieland Alt.